Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Das Spiel meines Lebens. Heute mit einem Baseball-Special. Wir gehen ins Jahr 2004 zurück. Im Jahr 2004 hatte die UNO das internationale Jahr des Reises ausgerufen. Die UNESCO hatte das internationale Jahr zum Gedenken an den Kampf gegen die Sklaverei und an ihre Abschaffung ausgerufen. Und John Kerry unterlag im November 2004 dem Amtsinhaber George W. Bush damals bei den Wahlen zum US-Präsidenten. Das Jahr 2004 war auch eines der größten Sportereignisse beziehungsweise eines der größten Ereignisse im amerikanischen Baseball. Darüber möchte ich gleich mit meinem Gast reden, dem Axel. Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens, heute mit einem kleinen Baseball-Special. Ich habe heute den Axel bei mir zu Gast. Hallo Axel.
Hallo.
Axel, die Hörer von meinsportradio.de kennen dich von Just Baseball. Du bist der Chef von das Ganze in der Sendung. Bist ein großer Baseball-Fan. Wie ist es damals dazu gekommen?
Ja, das ist, also erstmal der Chef von das Ganze möchte ich mal so dahingestellt lassen. Wir machen das zu viert und wir machen das eigentlich sehr gleichberechtigt und ganz gut. Ich hoffe, das gefällt. Baseball. Ja, wie bin ich da hingekommen? So richtig kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen. Es hat angefangen, dass es den Sportkanal gab im deutschen Fernsehen. Das war ein Kanal, den es heute gar nicht mehr gibt, der mit diesem geschwungenen blauen S oben rechts als Logo. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ich kenne ihn noch.
Ja, und die haben freitags nachts ein Baseballspiel übertragen. Und wenn man dann als 16-, 17-Jähriger nach Hause kommt und vielleicht zwei, drei Bierchen getrunken hat und nicht sofort schlafen gehen möchte freitags, denkt man sich auch, seppt man doch noch mal ein bisschen durch die Kanäle. Und irgendwie kam es dann, dass ich dann freitags auf Baseball hängen geblieben bin, weil mich das einfach fasziniert hat. Das war mit einem deutschen Kommentar. Und damals habe ich dann tatsächlich mich so ein bisschen angefangen für die Regeln zu interessieren und warum das da passiert, weil Baseball war Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre in Deutschland ja nicht wirklich prominent besetzt im Fernsehen. Ne? Das war ja tatsächlich eine Randsportart, wie es heute auch noch ist, aber schlimmer als damals geht's, glaube ich, nicht.
Yeah.
Und ja, dann hat sich das so ein bisschen ausgewaschen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre. Wie gesagt, den Sportkanal gab es nicht mehr. Ich hatte damals dann auch kein Sky, die Baseball übertragen haben, glaube ich, mit zwei oder drei Spielen in der Woche. Mhm. Und dann fing es richtig an, wieder mich zu interessieren in der Saison 2003, wo die Boston Red Sox in der ALCS, also in der American League Championship Series, gegen die New York Yankees verloren haben. Und ein Kumpel von mir aus dem Tischtennisverein, also ich habe damals noch aktiv Tischtennis gespielt, war zu der Zeit in Amerika und hat halt T-Shirts mitgebracht.
Yeah.
Und ich meinte, bring mir ein Baseball-T-Shirt mit. Mhm. Am liebsten aus Boston. Und das hat er gemacht. Und dann hat die Serie ist dann leider für New York ausgegangen in 2003. Und ja, in 2004 saß ich dann mit einer relativ miesen Internetverbindung und einem grauschwarzen Stream vorm Rechner und habe Baseball geguckt.
Ja. Und du hast dein Herz relativ schnell an die Red Sox verloren, oder?
Das ist Boston. Also ich habe mein Herz relativ in Amerika, im amerikanischen Sport sehr einseitig verteilt. Das liegt tatsächlich an der Stadt Boston, die auf mich eine gewisse Faszination ausübt. Wahrscheinlich dieses europäische Flair, ja, das Ostküsten-Flair, so ein bisschen wahrscheinlich dieser irische Einfluss. Ich kann es auch nicht rational jetzt erklären, warum es jetzt unbedingt Boston ist und nicht von mir aus Chicago oder New York oder was auch immer. Aber es ist halt Boston und das zieht sich durch alle Sportarten. Also ich mag die New England Patriots, Bostoner Team. Ich mag die Celtics als Basketball, auch wenn das jetzt wirklich keine Sportart ist, die ich mir hundertprozentig angucken würde. Aber wenn die Celtics in den Finals wären, würde ich zu ihnen halten. Die Bruins im Eishockey und im College Football ist es halt ein bisschen schwieriger, weil Boston College ist nicht so das über College. Da bin ich dann ein bisschen untreu, aber sonst liegt es tatsächlich an der Stadt und nicht unbedingt an dem Team, aber das Team hat mich dann natürlich mit seiner ganzen Tradition und mit seinem Pathos nicht überzeugen müssen.
Ja. Und 2004 fand dann das Spiel deines Lebens statt. Das war die American League Championship Series, quasi das Viertelfinale, beziehungsweise nein, das Halbfinale der, ja, Major League Baseball Saison. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Bis gleich.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
So, und wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Ich spreche mit dem Axel heute über die Baseball-Saison 2004 in der MLB, insbesondere dann über die Boston Red Sox, die 2004 das Spiel des Lebens vom Axel bestritten haben. Axel, die Saison war relativ klar dominiert von den Boston Red Sox beziehungsweise den New York Yankees. Die spielen ja schon in einer Division seit Urzeiten und sind dann auch durchaus in inniger Feindschaft miteinander verbunden, oder?
Ja, damals war das auf jeden Fall noch so. Heute ist das ein bisschen abgeschwächt, weil die LA oder die American League East halt so eng ist, dass da jeder jeden im Prinzip hasst. Aber damals waren es halt die Red Sox und die Yankees und es war the cruelest rivalry in sports.
Yeah.
Ich habe irgendwie das Englische heute nicht so drauf. Also
Biggest Rivalry in Sports.
Genau.
Es führte auch noch ein bisschen ins Jahr 2003 zurück, weil 2003 hatten ja die Red Sox in relativ dramatischer Art und Weise auch schon gegen die Yankees verloren.
Genau.
In der ALCS. ALCS, das ist das Halbfinale der Major League Baseball und da treten ja dann immer die Mannschaften aus der American League untereinander noch gegeneinander an und dann die Mannschaften aus der National League, um dann erst im Finale gegeneinander zu spielen, beziehungsweise die beste Mannschaft auszumachen. Die Saison war relativ klar verlaufen. Sowohl die Red Sox als auch die New York Yankees sind ziemlich durch die Saison gecruised, oder?
Ja, also wenn man sich die Saison anschaut, dann ist es so, dass die Yankees am Ende die American League East gewonnen haben. Die Red Sox haben den besten Rekord unter den zweitplatzierten Teams gewonnen und damit die Wildcard für die Playoffs bekommen und haben dann einen Platz in der Divisional Series gegen die LA Angels bekommen, was eine relativ klare Sache war. Mhm.
Ja. Also, um das zusammenzufassen, die New York Yankees, die Boston Red Sox, die Minnesota Twins und die Anaheim Angels, damals noch Anaheim, jetzt sind es die LA Angels, hatten sich für die Playoffs in der American League qualifiziert. Insgesamt war es dann so, dass New York relativ sicher gegen Minnesota 3-1 gewann und die Red Sox ganz klar gegen die LA Angels gewannen. Und so kam es dann ab dem 4. Oktober, beziehungsweise ab dem 10. Oktober oder 13. Oktober, auf jeden Fall Mitte Oktober, kam es dann zu dieser Serie der New York Yankees gegen die Boston Red Sox, über die ich mit dir heute sprechen will.
Spiel 1 war genau der 12. Andreas.
12. Oktober, schön. Das ist das einzige Datum, was ich nicht genannt habe. Spiel 1 war relativ knapp noch. Die Boston Red Sox verloren 10-7, hatten relativ schnell 8-0 zurückgelegen, konnten das Spiel dann noch sehr schnell oder sehr eng machen. Dadurch, dass sie zum 10-7 verkürzt hatten, Ende des 8. Aber es wurde dann das im 9. Inning machte dann damals der legendäre Closer der New York Yankees, Mariano Rivera, machte das Spiel dann dicht. Hast du noch Erinnerungen an die ersten Spiele, beziehungsweise weißt du noch, wie es damals abgelaufen ist?
Ja, an 1 und 2 nicht so sehr. An das dritte Spiel habe ich noch relativ starke Erinnerungen, weil das halt ein Katastrophenspiel war. Das erste Spiel war tatsächlich relativ knapp. Da hat Mussina gegen Schilling gepitcht und Schilling hat relativ schwach angefangen, hat sich dann aber im Laufe des Spiels einigermaßen gefangen, bis er dann im 6. runtergegangen ist. Die Red Sox sind im 7. zurückgekommen mit einem 5-Run-Inning, haben im 8. auf 7-8 verkürzt und haben dann aber unten im 8. noch 2 kassiert und das war dann das Ballgame. 10-7 war das Endergebnis. Eine richtige Erinnerung, dass ich jetzt sage, ah ja, das war so, das war so, das war so, kann ich jetzt da tatsächlich nicht mehr herstellen für Spiel 1 und für Spiel 2 gilt leider Gottes das Gleiche.
Ja, aber das Spiel 2 können wir auch relativ schnell abhaken, weil das gewannen auch die New York Yankees damals in New York, noch im Yankee Stadium. Gewannen sie es mit 3-1, auch damals quasi ein Pitchers-Duel zwischen John Lieber und Pedro Martinez. Pedro Martinez verlor das Spiel und Mariano Rivera hatte dann seinen zweiten Save, der Closer. Spiel 3, sagst du, hast da bessere Erinnerungen dran. Spiel 3 war...
Deutlichere, bessere vielleicht nicht.
Aber deutlichere. Ja. Spiel 3 war ein Schlachtfest.
Spiel 3 war ein Schlachtfest und dass es ein Schlachtfest wurde, oder die ganze Depression einer Niederlage gegen die Yankees kann man in dieses Spiel 3 packen. Das war ja das erste Spiel wieder im Fenway Park in Boston. Du liegst 2-0 gegen die Yankees zurück und willst die Serie natürlich offen gestalten. Willst also sagen, jetzt bist du hier bei uns, jetzt sind wir am Zug. Und natürlich ist es auch ein psychologisches Moment, wenn du 3-0 hinten liegst, kommst du eigentlich nicht mehr zurück gegen die Yankees. Das hat es noch nie gegeben. Ja. Also ist dieses Spiel 3 natürlich auch psychologisch ganz, ganz wichtig. Und das Ende, also wir können ja schon mal zum Endergebnis springen, sind 19 Runs für die Yankees gegenüber 8 von Boston, 22 Hits und ich habe Fenway Park noch niemals danach auch so ruhig erlebt wie an diesem Abend. Also das war fast schon gruselig, ja, von der Atmosphäre her.
Man muss dazu sagen, die Red Sox Fans sind ungefähr ähnlich emotional beziehungsweise ungefähr so ähnlich leidgeplagt wie sämtliche FC Köln und HSV Fans dieser Nation. Die haben sehr, sehr viel mitgemacht. Sie hatten die letzte Meisterschaft 1918 gewonnen. Und danach nie wieder. Sie waren immer kurz davor und sie waren nah dran. Aber es sah nach diesen 19-8 sah nun wirklich alles nach einer erneuten Ausscheiden aus. Bob Ryan hat damals für den Boston Globe geschrieben und hat nur geschrieben, sie sind jetzt 3-0, liegen jetzt 3-0 zurück. Und in diesem Sport ist das wie ein Todesurteil. Es wird bald vorbei sein und wir werden wieder einen weiteren Winter rumlamentieren, was das für eine Mannschaft ist. Ein anderer, Dan Shaughnessy, schrieb dann für den Boston Globe, für den Boston Globe einen Kommentar und bezeichnete die Red Sox dann als Pack of Frauds, also als eine Bande Betrüger. Und das war schon ziemlich hart, was damals abgegangen ist im Blätterwald, oder?
Ja, also dieses Pack of Frauds bezieht sich dann, glaube ich, auch ein bisschen auf dieses Bunch of Idiots.
Ja.
Die Red Sox Spieler haben sich ja selbst als eine Bande von Idioten bezeichnet, weil sie halt aber Idioten in einem, sag ich mal, in einem positiven Kontext, weil sie halt so viel Spaß haben beim Spiel und weil sie mit Manny Ramirez und Pedro Martinez da zwei Leute haben, die immer für gute Stimmung sorgen. David Ortiz, who's your daddy, who's your puppy und so weiter. Ich glaube, dass sich Dan Shaughnessy da so ein bisschen drauf bezogen hat. Von Dan Shaughnessy fand ich eigentlich noch cool dieses 19:8, warum denn nicht 19:18? Ne? 1918
ja,
halt.
Ja.
Und also es war ein richtig, richtig depressiver Abend.
Ja. Ja,
das kann man so sagen. Aber dann kam Sonntag, der 17. Oktober.
Und gleich sprechen wir über wirklich Historisches, was mich jetzt schon bei der Anmoderation eine Gänsehaut bekommen lässt. Bis gleich.
Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de. Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren. Auf iTunes oder auf meinsportradio.de.
Und wir sind wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Ich spreche immer noch mit Axel über den über die American League Championship Series der Major League Baseball 2004, das Duell der Red Sox gegen die Yankees. Es war der Morgen des 17. Oktober 2004, nach einer der größten Pleiten der Red Sox in den vergangenen 100 Jahren, die sie gegen die Yankees erlitten hatten. Und es glaubte niemand mehr an einen Sieg, oder, Axel?
Nee, richtig. Außer den Die Hard Red Sox Fans und Kevin Millar dürfte niemand mehr an einen Sieg geglaubt haben.
Ja, Kevin Millar ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine wirklich ausgezeichnete Doku von ESPN im Rahmen ihrer Serie 30 for 30. Die Doku heißt Four Days in October und da erzählen wir auch so ein bisschen raus, weil das ist durchaus sehr, sehr sehenswert. Kevin Millar glaubte noch an einen Sieg. Erzähl mal.
Ja, man sieht halt beim Warm-up, ob es jetzt morgens war oder mittags, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle, wie Kevin Millar halt mit, ich weiß gar nicht, mit wem er, mit Johnny Damon?
Er sprach mit Dan Shaughnessy an dem Tag.
Mit Dan Shaughnessy.
Ja.
Ja, das war
der mit der, der Journalist, mit dem er da gesprochen hat, hatte gesagt, hatte das mit dem Pack of Frauds, hatte er gebracht und er sprach mit Kevin Millar morgens darüber oder während des Warm-ups sprach er damit darüber und Kevin Millar brachte diese berühmte Zeile Don't let the Sox win tonight.
Genau. Don't let the Sox win tonight. We got PD tomorrow, Kurt in Game 6 and God knows what will happen in Game 7.
Genau.
Und mit Petey meint er Pedro Martinez,
ja.
Mit Kurt meint er Kurt Schilling. Das sind die beiden Top-Pitcher der Red Sox gewesen zu der damaligen Zeit. Und ja, in Spiel 7 kann tatsächlich alles passieren. Aber da waren wir weit von weg. Wir stehen 3-0 gegen die Yankees hinten und keiner hat mehr dran geglaubt, dass den Sox ja irgendwie noch ein Seriensieg gelingen würde. Ne? So ein 3-1 vielleicht mit viel Glück ein 3-2 und dann 4-2 für New York waren eigentlich so die optimistischsten Aussagen.
Ja.
Eigentlich haben auch viele Leute gedacht, das ist schon vorbei.
Mhm. Und Kevin Millar, aber in dieser Doku ist das sehr gut zu sehen, sprach dann wirklich mit jedem, don't let the Sox win tonight. Er hat es tatsächlich jedem anscheinend infiltriert, diesen Siegeswillen, Leute, wir können hier dann doch noch was erreichen. Und dann abends das Spiel war Derek Lowe für die Boston Red Sox als Pitcher auf dem Mound und er pitchte damals gegen Orlando Hernandez und es ging trotzdem wieder nicht gut los.
Nee, das ist richtig. Unser aller Liebling A-Rod, damals halt schon aktiv und wahrscheinlich aufgepumpt bis unter die Harnspitzen, hat im dritten ein Two-Run-Home-Run zur 2-0-Führung der Yankees rausgehauen. Und die Sox haben nicht reagieren können. Das heißt, die ersten vier Innings der Red Sox blieben scoreless, ohne Punkte. Und dann gab es im fünften Inning gab es eine Wende. Die Sox haben 3 Runs in Folge gescored. Und zwar hat Hernandez, der, ich glaube, vorher 10 Tage oder 2 Wochen nicht gepitcht hat, nicht gut gepitcht, aber hat halt trotzdem keine Runs erlaubt. Und im fünften hat er sich dann ein bisschen in Jam gepitcht, hat die ersten zwei Batter gewalkt und mit 2 Mann auf der Base und dann 2 aus hat Orlando Cabrera ein Single ins rechte Außenfeld geschlagen, hat einen Run nach Hause gebracht. Manny Ramirez ist dann wieder gewalkt worden, um die Bases voll zu kriegen. Und David Ortiz hat ein Single ins Center geschlagen, um 2 Runs nach Hause zu bringen. Und dann stand es 3-2 für die Sox Ende des 5. Innings.
Und dann diese Freude hielt nicht lang, weil im 6.
Die hielt genau 5 Minuten.
Im 6. Inning brachten die New York Yankees wieder 2 Runs nach Hause. Und so stand es dann 4-3. Und so stand es auch bis zum 9. Inning 4-3. Und genau. Im 9. Inning, Baseball-Fans und vor allen Dingen auch New York Yankees-Fans werden es wissen, kommt immer Mariano Rivera auf den Mount. Der Spieler, der die meisten Spiele zu Ende gebracht hat in seiner Rolle als Closer, der also so ein quasi siegreiches Spiel nach Hause bringt mit seinen Pitches. Und er galt damals quasi als unbesiegbar, oder?
Ja, da kann man eigentlich sagen, it's over.
Ja, und das, was dann passierte, ist tatsächlich für jeden Red Sox-Fan quasi als Wunder anzusehen. Also der Kevin Millar, der von dem wir gerade eben gesprochen hatten, der vor dem Spiel sagte, don't let the Sox win tonight, brachte es dann fertig, einen Walk zu fabrizieren. Das heißt, er bekam 4 Balls von Mariano Rivera und konnte dann somit quasi kampflos auf die erste Base.
Als Lead-Off.
Genau, Banner. Es war noch keiner aus, also sie hatten noch die Möglichkeit, den Ausgleich zu bekommen. Kevin Millar galt jetzt nun nicht als der schnellste Base-Runner und wurde dann ausgetauscht gegen Dave Roberts. Und Dave Roberts hatte dann die Aufgabe, er sollte ein Base stehlen. Und jeder im Stadion wusste, er würde es probieren, weil er war sehr schnell. Und sie hatten ihn nur zu diesem Zweck eingewechselt.
Genau. An der Homeplate stand Bill Mueller. Mhm. Mueller heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Müller.
Ja, Bill Mueller.
Der Johann Müller.
Genau.
stand zum Schlagen bereit und Terry Francona, der damals der Manager der Sox war, sagt in dieser berühmten Dokumentation, the world knows he's going to steal second. Ne? Das heißt, jeder, die Yankees-Fans, die Leute an den Bildschirmen, die Moderatoren, jeder weiß, dass Dave Roberts die zweite Base stealt. Und Roberts läuft dann schon beim ersten Pitch auf Mueller los und stiehlt die zweite, bringt sich also in Scoring Position mit einer, ja, mit einer Schmetterlingsflügelentscheidung. Das war sehr, sehr knapp, aber hat geklappt.
Ja.
Heute im Rückblick kann man sagen, dass das ja die Wende in der Serie war.
Dieser einzige Base-Deal. Ich meine, so ein Baseballspiel dauert in der Regel ungefähr 3-3,5 Stunden. Man kann diese 7 Spiele kann man auf dieses Base-Dealing reduzieren.
Reduzieren, genau.
Ja.
Also damit steht ein Runner in Scoring Position und kein Aus. Und Mueller, hat dann sogar auch ein Single von Mariano Rivera bekommen. Und innerhalb von 3 Pitches oder 4 Pitches war das Spiel ausgeglichen. Ja. Roberts ist dann von der 2. ohne Umwege über die 3. direkt nach Hause gelaufen.
Ja.
Und damit war das Spiel ausgeglichen und das Stadion Fenway Park dreht komplett durch, rastet aus. Und ja, du sitzt dann da man muss sich vorstellen, es ist dann 4, 5 Uhr morgens, wahrscheinlich eher 5, und sitzt vor einem Internetstream und kommst gerade nicht klar, was da passiert ist. Das werde ich auch tatsächlich nicht vergessen.
Ja. Das Spiel ging in die Extra Innings, also quasi in die Verlängerung. Und im 12. Inning wurde dann eigentlich einer der großen Helden der Red Sox, der David Ortiz, wurde dann auch wieder zum Helden, weil er schlug dann einen Home Run und brachte dann das Spiel nach Hause. Es war schon der Morgen des 18. Oktober in Boston. Das heißt, sie haben, glaube ich, knapp 5 Stunden gespielt. Es war schon kurz vor 1 des neuen Morgens und die Red Sox hatten dieses Spiel gedreht und hatten dann das 3-1 erzielt. Wie das dann noch weitergegangen ist, erzählen wir euch gleich. Dann reden wir über den Rest dieser Serie und wie es dann weiterging mit den Red Sox. Bis gleich.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wieder zurück bei das Spiel meines Lebens hier mit unserem kleinen Baseball-Special. Axel und ich reden über die 2004 American League Championship Series Red Sox gegen Yankees. Axel, dieses Spiel 4 war legendär. Hinterher sprachen alle von einem der größten Comebacks in einem Playoff-Spiel an sich schon, wussten aber ja nicht, auf was sie sich da eingelassen hatten eigentlich. Also jeder ging davon aus, ja, jetzt haben sie ihren Sieg. Man hatte das Gefühl, ja, vielleicht könnte das Momentum so ein bisschen zu den Red Sox rübergehen, aber es war noch ein langer Weg. Erzähl mal, wie es dann so weiterging noch.
Ja, also das Erste, was passiert ist, ist, du hattest eben schon Rob Ryan angesprochen und der sagte nach dem Sieg, was dieses Spiel gemacht hat, ist it dignified the series. Ne? Es hat die Serie nicht zu einem Blowout werden lassen und damit können wir in Boston damit noch leben. Wir müssen uns nicht die Pulsadern aufschneiden, wenn wir jetzt gegen die Yankees noch ausscheiden. Wir haben wenigstens ein Spiel gewonnen. Aber wie sich dann herausstellt, war das noch nicht das Ende vom Drama. Das Spiel 5 hat 16 Stunden, lese ich gerade, nach dem Ende des Spiel 4 angefangen. Montag, 18. Oktober. Boston gewinnt das Spiel 5-4, wieder in Extra Innings, diesmal im 14. Inning, wo man halt keine Worte für findet. Es war halt mindestens genauso dramatisch. Es war von der Eruption im Stadion her mindestens genauso. Aber es war halt nicht der Turning Point der Serie. Deswegen haben wir das jetzt nicht als Spiel meines Lebens genommen. Ja. Genau wie Spiel 6, als wir dann wieder nach New York gekommen sind und das Spiel 4-2 gewonnen haben. Das ist das berühmte Bloody Sucks Game von Curt Schilling. Ich meine, da spielen die Boston Red Sox und Curt Schilling, der Pitcher, hat eine Verletzung am rechten Enkel, am Knöchel. Mhm. Und man sieht halt, dass er durch seine Socke durchblutet und die Socke wird halt rot. Ich meine, das kannst du ja nicht ausdenken.
So.
Und er pitcht halt Ja, heroisch.
Ja. Und es war, war im Yankee Stadium, also es war in New York, genau, in quasi feindlichem Terrain.
Genau. 4-2 und damit ist die Serie ausgeglichen. Und Curt Schilling hat danach ein T-Shirt präsentiert, wo er draufgeschrieben hat, why not us? Und das hat er während der Pressekonferenz angehabt. Und das zeigt so ein bisschen den Geist dieser 2004er Red Sox-Mannschaft, die dann halt bei 3-3 gesagt haben, weißt du was, jetzt steht's 3-3. Der gesamte Druck ist doch auf den Yankees. Ihr habt 3-0 geführt, was haben wir denn für Druck? Mhm. Und dann kam Spiel 7. 20. Oktober 2004, Yankee Stadium, die Bronx ist auch heiß, brodelt, aber man sieht bei diesen Four Days in Oktober werden dann halt auch ein paar Yankee-Fans vorher gezeigt, die halt deutlich sagen, oh, ich bin nervös. Mhm. Ich bin nervös. Und dann endet es mit einem, fast schon mit einem Blowout. Die Boston Red Sox gewinnen 10-3 das Spiel 7 und sind damit die erste Mannschaft in der Geschichte des professionellen Baseballs, die nach einem 0-3 Rückstand die Serie noch gewonnen haben. The biggest history in sports, the biggest comeback in sports history.
Ja. Also jeder Baseball-Fan in den USA weiß, was er an diesen Tagen getan hat, weiß, was er, wie er die Spiele und wo er die Spiele gesehen hat. Es war damals.
Das ist das Gleiche, als würdest du hier fragen, wo warst du, als Deutschland 1990 Weltmeister geworden?
Also es ist groß. Es weiß tatsächlich jeder, was er damals geguckt hat oder wo er es geguckt hat. Und es weiß jeder, dass dies eins der größten Comebacks der Sportgeschichte oder der amerikanischen Sportgeschichte war. In den 4 Profisportarten gibt es ja häufig diese Playoff-Serien Best of 7. Aber es gibt kaum, ganz, ganz selten gibt es Serien, die nach einem 3-0 noch verloren gehen. Und das war die erste Serie, die im Baseball da verloren ging. Die Red Sox haben danach auch die World Series gewonnen. Sie haben ganz klar 4-0 gegen St. Louis gewonnen, alle 4 Spiele. Sie waren ja auf einem Run. Also die passten ja mit ihrem Selbstbewusstsein nicht durch die Tür.
Ja.
Und haben dann nach 86 Jahren haben sie zum ersten Mal wieder die Meisterschaft für die Boston da gewonnen. Ich meine, das ist Next year is finally here, weil jeder immer gesagt hat, wir haben auch wieder nächstes Jahr. Und die Red Sox gewannen dann nach 86 Jahren mal wieder eine Meisterschaft. Und das ist ja so etwas, was mir vielleicht auch als HSV-Fan blüht bis zur nächsten Meisterschaft, dass ich vielleicht auch 86 Jahre warten muss.
Was soll ich denn sagen?
Der FC-Fan hat vielleicht auch noch ein bisschen länger zu warten. Also man kann sich schon so ein bisschen vorstellen, was es heißt für jemanden, der vielleicht als ganz kleiner Junge in den 20er, 30er Jahren aufgewachsen ist als Red Sox-Fan und der dann am Ende wirklich dann dasteht, seine Mannschaft hat die Meisterschaft gewonnen. Das muss ein unglaubliches Gefühl sein.
Ja, Joe Buck, der Play-by-Play-Kommentator für Fox, hat ja diesen berühmten Satz gesagt, Generations have come and gone. Mhm. Und dann kommt der letzte Pitch und wenn ich daran denke, was er dann sagt, back to fork, also der Ball wird von dem St. Louis Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ins Infield geschlagen und Keith Fork, der Closer, steht auf dem Mound und fängt den Ball und macht halt einen kleinen Toss auf die First Base und du hörst halt immer nur dieses Back to Fork. The Boston Red Sox are World Champions. Tja, da, wenn ich daran denke, da kommt einem schon Pippi in die Augen.
Ja. Axel, wir reden.
Aber noch geiler ist der Radiokommentar von den WEEI heißen die, glaube ich, von den Red Sox. der halt einfach nur schreit, move over, babe. Also dieser Fluch ist damit beendet.
Ja. Über den Fluch reden wir gleich nochmal gerade, weil da müssen wir noch ein paar Worte drüber verlieren. Bis gleich.
Olympiasiege, Weltrekorde, Titel und Medaillen. Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen.
Wer Drogen nimmt, wer manipuliert, der wird über kurz oder lang auch die Quittung dafür kriegen.
Anekdoten.
Alter schützt vor Leistung nicht.
Packende Geschichten.
Es war einfach für mich selbst auch unglaublich, dass es mit einer Stunde Training am Tag geklappt hat, Olympiasieger zu werden.
Sports Heroes. Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal zurück bei meinsportradio.de. Wir reden beim Spiel meines Lebens über die 2004er American League Championship Series der Red Sox gegen die Yankees. Axel, wir haben eben schon mal angesprochen, The Curse of the Bambino. Wir müssen noch ein bisschen über Babe Ruth erzählen, weil es gibt den
Namen sagt man doch nicht.
Nicht?
Dessen Namen man nicht sagt.
Man sagt ihn trotzdem in einer Radiosendung wie dieser hier. Es war okay. Babe Ruth, der 1918 von den Red Sox zu den Yankees gegangen ist und der von vielen Red Sox als der Schuldige gesehen wurde, dass es jahrzehntelang keine Meisterschaft gab. Es wurde dann häufig versucht, diesen Fluch des Bambinos, wie Babe Ruth damals genannt wurde, zu brechen. Es wurden auf dem Homeplate wurden Dinge vergraben. Es wurde allerlei gemacht, aber es schien, als würde dieser Fluch niemals zu Ende gehen. Und dann passierte im Jahr 2004. Also man kann sich's nicht ausdenken und Gruselfilme fangen so an. Aber erzähl's mal bitte.
Du meinst jetzt die Geschichte mit dem kleinen Jungen?
Ja, mit dem kleinen Jungen.
Es war mitten in der Saison. Und es ist irgendein Nachmittagsspiel in Fenway. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Und Manny Ramirez steht an der Platte und schlägt einen Line Drive, also einen hart geschlagenen tiefen Ball in den rechten Foul Ground und der Ball geht ins Publikum und zwar so schnell, dass dieser kleine Junge keine Zeit hat zu reagieren und den Ball halt volle Möhre an den Kopf kriegt. Und einen Baseball an den Kopf zu kriegen, ist kein Spaß. Mhm. Und er muss ins Krankenhaus und am Tag danach oder zwei Tage danach steht halt im Boston Globe diese unglaubliche Geschichte, dass dieser Junge dann im Krankenhaus behandelt wurde und dann stellt sich halt heraus, dass die Familie von dem Jungen und er dann natürlich auch in dem gleichen Haus, also in der gleichen Adresse, ist wahrscheinlich nicht mehr das gleiche Haus gewesen, aber die gleiche Adresse bewohnt. Geschichte da kriegst du ja wirklich irgendwas ist hier
das
passiert.
Das ist wirklich eine gruselige Geschichte. Ich meine, 86 Jahre lang dauert dieser Fluch. Dann an einem Abend wird der Junge am Kopf getroffen, der in dem Haus wohnt oder an der Adresse wohnt, wo Babe Ruth gewohnt hat in seiner Zeit bei den Red Sox. Die Yankees gleichzeitig, die dann ja den Babe Ruth bekommen haben, verlieren ein Spiel 22-1. Das sind solche Zufälle, da möchte man gar nicht mehr an Zufälle glauben. Und dann Ende des Jahres 2004 waren die Red Sox dann, die Red Sox genau. Champions. Also das war wirklich...
Es gibt ja.
Ja, Entschuldigung. Das war eine Saison zum Träumen. Und jetzt du?
Ja. Es gibt ja auch das Gerücht, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber es gibt auf jeden Fall das Gerücht, dass Theo Epstein, der GM damals der Red Sox, in der Midsommernacht den Vertrag oder wenigstens ein Replika des Vertrages von diesem Trade von Babe Ruth um Mitternacht über der Homeplate verbrannt haben. Da
sieht man mal, wie verzweifelt die Red Sox waren.
Ja, das, ich meine, auch eine schöne Geschichte und ist halt, vielleicht ist es Folklore, wer weiß es denn, aber geholfen hat's.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Das war eine großartige Saison für die Red Sox. Axel, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du ein bisschen erzählt hast über die Red Sox und die 2004 Serie gegen die Yankees. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, auch denen, die Baseball jetzt nicht so ganz die Regeln verstehen, beziehungsweise sich noch nicht so ganz damit beschäftigt haben.
Dann sollen sie bitte Just Baseball hören.
Just Baseball, genau, auf meinsportradio.de. Und auf YouTube guckt mal bitte nach 4 Days in October. Das ist eine sensationell gute Doku. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, beim nächsten Mal bin ich wieder zurück. Wenn ihr mal über euer Spiel eures Lebens reden wollt, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite facebook.com/meinsportradio.de und wir reden gerne über diese Geschichten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.